Okay, Herr Levy, Sie sprechen heute im Anthroposophischen Zentrum zum Thema Israel, Palästina, Deutschland, Entstehung und Verstrickung eines unerlösten Zusammenhanges. Könnten Sie diese Verstrickung aus Ihrer Perspektive darlegen?
Das sind 2 Minuten, ja.
Wir haben Zeit.
Ja. Na, um 8 geht es dann los. Also.
Okay.
Es geht um die ganz banale Tatsache, dass die Entstehung des Staates Israel mindestens aus dem postzionistischen Gesichtspunkt, den müsste man auch noch ein bisschen erläutern. Aber von diesem Gesichtspunkt aus ist es ja ziemlich klar, dass der Staat Israel indirekt oder direkt ein Resultat vom Dritten Reich ist. Und je länger die Zeit vergeht, passieren 2 Sachen. Das eine ist, dass die Betroffenen selber immer weniger werden. Und auf der anderen Seite, dass die Möglichkeit immer mehr besteht, dass die Versöhnungs- oder Verständnisarbeit auf einer unbeteiligteren Art und Weise stattfinden kann. Dass es viel leichter ist, Ansätze zu finden, das jüdisch-deutsche Problem oder israelisch-deutsche Problem anzugehen, Möglichkeiten, die eben nicht mit Schuldzuweisungen zusammenhängen, sondern mit ganz anderen, neueren, interessanteren Ansätzen, in denen man auch sich mit sich selber lernt zu beschäftigen und nicht nur mit der Schuld des anderen. Also eigentlich irgendwo eine sozialpsychologischer Ansatz mit therapeutischen oder individualpsychologischen Aspekten.
Und also das heißt so, der historische Hintergrund, sagen Sie, der Entstehung des Staates Israel ist das Dritte Reich. Und darüber, dass viele Leute, die sagen, die werden weniger, also die Leute, die direkte Erfahrungen haben, und deswegen würde es leichter.
Ich würde es relativieren. Ich würde nicht sagen, dass das Dritte Reich der Grund ist, wegen dem der Staat Israel entstanden ist. Das wäre übertrieben. Aber dass das Dritte Reich sicher einen sehr wichtigen Beitrag dazu gebracht hat, dass ein Konflikt, welcher sich eigentlich auf europäischem Boden ereignet hat, verschleppt worden ist in eine andere Region. Das ist der Gesichtspunkt. Denn das deutsche Judentum war vor dem Dritten Reich eigentlich in einer sehr bedeutenden Assimilationsbewegung drin. Das wurde abgeblockt und die Auseinandersetzung, die zum Beispiel zwischen dem Deutschtum und dem Judentum, gerade auf der Ebene der Intellektuellen und der großen jüdisch-deutschen Namen, die damals fällig waren, wenn diese Geschichte sich anders abgespielt hätte, als eben das Dritte Reich es angeboten hat als Lösung, dann wäre es wahrscheinlich anders herausgekommen und die ungelöste Konfliktsituation, die wurde 3.500 Kilometer weiter verschleppt. Also geht es darum, dass ein Konflikt nicht ausgetragen wurde, sondern verschleppt wurde.
Und wie wirkt sich diese Verstrickung, die Sie beschreiben, ins Hier und Jetzt aus? Wir haben diesen Konflikt immer noch.
Also wenn man jetzt diese 3 Pole anschaut, Israel, Palästina, Deutschland. Erstens ist die Frage, wer ist Israel, wer ist Palästina, wer ist Deutschland? Das ist ja die erste Frage. Man redet immer von Kollektiven und schließt sich dabei völlig aus diesem Kollektiv. Wenn ich jetzt Sie frage, sind Sie Deutschland? Was ist dann die Antwort?
Nee, dann würde ich nicht sagen, dass ich Deutschland. Wir hatten neulich mal so eine Kampagne in Deutschland, ja. Du bist Deutschland, und die ist bei vielen Leuten nicht so gut angekommen. Aber ich bin natürlich nicht Deutschland.
Sie nicht, nein. Also wer macht das aus, dass es Deutschland ist? Sind Sie Hessen?
Nee,
bin sind ich Sie auch nicht. Eben, wer ist was und was macht was aus? Das sind so die Fragen der Verstrickung.
Und wenn in der Ankündigung ist von einem unerlösten Zusammenhang die Rede, und also hört man da eine spirituelle Dimension, wenn es von also Erlösung ist ja oftmals auch mit spirituellen Fragen verbunden oder mit Glaubensfragen zum Teil.
Erlösung ist auch ein verschleppter Konflikt. Das Wort Erlösung kann genauso gut ein tiefenpsychologischer Begriff sein, wie er auch ein spiritueller sein kann. Und sobald wir uns auf die Ebene begeben, in der, bin ich laut genug?
Ja, ja.
Sobald wir uns auf die Ebene begeben, wo es um Emotionalitäten sich handelt und um psychologische Fragen, ob jetzt sozialpsychologisch oder individualpsychologisch oder soziologische Fragen, dann sind wir schon im spirituellen Bereich. Auch wenn es nicht religiös ist, und das ist ja vielleicht genau das, warum diese Veranstaltung hier um die Ecke gerade im anthroposophischen Zentrum stattfindet, weil vielleicht ist das eines der interessanten Sachen, die die Anthroposophie versucht darzustellen, dass eben Spiritualität sich nicht nur auf religiösem Gebiet abspielt. Die Frage ist nur, wo setzt man den Raff, nicht? Wo setzt man die Hürde? Wo fängt es an, spirituell zu werden? Wenn man von Gott spricht oder schon fünf Minuten vorher?
Ja. Also Sie würden diesen Begriff sozusagen erweitern und nicht so stark ans Religiöse
knüpfen? Ich würde diesen Begriff aus seinem religiösen Kontext erlösen wollen.
Okay. Ja. Sie sprechen davon, dass wir einen Konflikt verlagert haben, 3.500 Kilometer weiter weg. Wie könnte dieser Nahostkonflikt vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung also einmal begreiflich gemacht werden? Weil für uns ist es oftmals nicht wirklich begreiflich, so geht es mir zumindest. Und was kann man vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung tun, um zu einer friedlichen Lösung dieses Konfliktes beizutragen?
Okay, dann nehmen wir jetzt den Begriff der Erlösbarkeit zurück in den spirituellen Raum und stellen uns mal die Frage, wie gehen wir als Menschen mit der Andersheit von anderen Leuten um? Kann man Deutschland verstehen, wenn man kein Deutsch spricht, wenn man die deutsche Kultur nicht kennt und wenn man plötzlich dasteht, eine Woche, ein Monat oder ein halbes Jahr in Deutschland lebt und dann wieder auf den Planet zurückgeht, aus dem man gekommen ist und dann meint, Deutschland verstanden zu haben, ohne mehr als Bier und ich weiß nicht was und Bratwurst auf Deutsch zu können. Das geht eben nicht. Also die erste Voraussetzung für ein Verständnis ist, dass man einen Sachbestand kennenlernt, dass man einfach weiß, wie der wirklich tickt. Und deshalb denke ich, ist es sehr schwierig von Deutschland aus Israel zu verstehen oder Palästina zu verstehen und das ganze Phänomen überhaupt auf einer adäquaten Art und Weise zu verstehen, wenn man Deutsch denkt und nichts gegen das deutsche Denken. Ich tue es ja eben auch gerade. Aber die Frage ist, wie weit ist man bereit, die Andersheit des anderen nicht nur zu tolerieren, sondern auch kennenzulernen, damit die Urteilsbildung dann auch wirklich realistisch ist.
Und also das wäre ein Ansatz, den anderen kennenlernen zu wollen oder sehen zu wollen als erste Voraussetzung.
Ja.
Und wie fühlt sich das an in Israel, diese Situation, den anderen kennenlernen zu wollen? Ist die, also man hat von hier aus die Wahrnehmung, dass die ganze Kiste so verfahren ist, dass das überhaupt nicht mehr passieren kann?
Die Kiste ist nicht verfahren, die Kiste ist traumatisiert. Und schon wieder sind wir auf diesem Spiritus-ähnlichen Gebiet. Die Kiste ist traumatisiert. Die ist doppelt und dreifach traumatisiert. Das ist die Traumatisierung von den Holocaust-Überlebenden, das ist die Traumatisierung von den Israelis aus der Sicht der Angriffe und des Bedrohtseins seit der Staatsgründung, und das ist die Traumatisierung der Palästinenser, die unter einem unter einer Besatzungssituation leben, wo man sich auf relevante Weise, und ich kann das vielleicht deutlicher und unbefangener als irgendjemand anders sagen, als Israeli, dass man sich fragen muss, wieso ist es möglich, dass die Menschen, die paar zig Jahren vorher Auschwitz überlebt haben, dass die so ein Leid anderen Leuten antun. Und das, da fängt es an, interessant zu werden.
Und Sie sagten vorhin dieses Beispiel, ich komme für eine Woche auf den anderen Planet und bin dann da und meine mir vielleicht ein Bild machen zu können oder eine Meinung zu bilden. Wenn wir jetzt, wie verhalten wir Deutsche uns eigentlich zu diesem Konflikt? Braucht Israel unsere uneingeschränkte Unterstützung für das, was es tut oder was es meint, tun zu müssen? Braucht Israel unsere kritische Solidarität? Oder was braucht Palästina? Also wenn wir jetzt davon reden, dass wir etwas tun wollen, um auch einen Beitrag zu leisten zu einer friedlichen Lösung.
Also ich bin nicht in einer prophetischen Mission hier und ich kann Ihnen und den anderen Deutschen, die das Deutsche ausmachen, wenn es die gibt, nicht sagen, was sie zu tun haben. Das wäre absurd. Aber ich denke, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wäre relevant, und zwar auf die Tatsache, dass man erst Urteile bildet, wenn man sicher ist, dass man reif ist, ein Urteil zu bilden, und dass man zu Erkenntnissen vielleicht gelangt im Verständnis von der Problematik, die es einem klar machen, was man zu tun hat, und dass man das selber herausfindet. Also es geht darum, die Verstrickung so weit vielleicht zu erkennen, dass man selber auf den richtigen Gedanken kommt und dass man in dem gegebenen Moment auch wirklich intuitiv richtig handelt. Und nicht, dass man sich fahren lässt auf irgendwelchen politischen, ideologischen oder anderen Bahnen, die wahrscheinlich irre führen, weil sie nicht adäquat sind.
Ja, es gibt ja also durchaus bei uns hier so eine Tendenz, dass man sich schon fast nicht traut, Israel zu kritisieren, weil man dann fast automatisch in eine antisemitische Ecke gestellt wird.
Ja, natürlich, aber darüber muss ich jetzt keine Auskunft geben. Ich bin ja genau da, ich bin nicht deshalb da, aber den Ansatz, den ich bieten möchte oder die Frage, die ich stellen möchte, ist, gibt es nicht noch andere Ansätze, die eben nicht krankmachend sind, sondern gesundmachend sind? Also vielleicht ein bisschen von weitem her geführter Begriff, aber ich glaube, in Deutschland kennt man den inzwischen, die Salutogenese. Nämlich, also nicht die Suche nach den krankmachenden Aspekten, sondern was erhält eigentlich die Gesundheit auch in der Beziehung zwischen Völkern, in Anführungsstrichen, also zwischen den Individuen, die dann schlussendlich doch etwas ausmachen, was israelisch, palästinensisch oder deutsch ist. Also die Suche nach dem Positiven, nicht nach dem Negativen.
Ja.
Und dann ist man auch als Deutscher nicht mehr befangen, wenn man aus der richtigen oder aus einer überzeugten Gesinnung dann doch Kritik ausübt. Und ich denke, gerade konstruktive Kritik Israel gegenüber aus deutscher Seite, die kann unheimlich konstruktiv sein, wenn man selber sich befreit aus der fremden Angst oder griechisch der Xenophobie. Da ist man ja wiederum nicht, Sie sprechen jetzt gerade genau über diese unerlöste Situation, dass man als Deutscher sich nicht wagt, etwas zu sagen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die Individualpsychologie, dann muss man einfach sagen, genau so verdrängt man Sachen. Genauso baut man Frustrationen auf, indem man etwas zu sagen hat und man sich fürchtet, es zu sagen. Und in dieser Situation ist es ja noch doppelt schwierig, weil man fürchtet sich ja vor den Taten der eigenen Urahnen, zu denen man selber, nur weil man von außen her als Deutscher angesehen wird, irgendwie Verantwortung übernehmen muss, ohne dass man es eigentlich will. Ich meine, was können Sie dafür, dass der Urgroßvater ein Hakenkreuz auf der Uniform eventuell hatte oder auch nicht? Und das führt zu ganz absurden Geschichten, dass wenn ich jetzt mal, da ich eben selber Deutsch, aus deutsch-österreichischer Herkunft bin und seit vielen Jahrzehnten, darf ich sagen, mit diesen Fragen mich auseinandersetze, nicht nur weil ich will, sondern weil das auch biografisch irgendwie bedingt ist, muss ich sagen, wenn ich zusammenzähle, wie viele Juden in Deutschland, also von wie vielen Judenrettungen mir von Deutschen erzählt worden ist in den letzten 30 Jahren, muss ich sagen, so viele Juden, wie erzählt wird, dass gerettet worden sind, gab es in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg nicht. Mhm. Nicht? Und das sind einfach, das sage ich nicht als Vorwurf, sondern als Beweis oder als Hinweis darauf, nicht Beweis, als Hinweis darauf, dass das schlechte Gewissen zu unrealistischen Weltanschauungen führt. Mhm. Und das schlechte Gewissen hat man in Palästina, in Israel und in Deutschland. Und das ist eben eine unerlöste Geschichte. Und ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, die zu erlösen. Überhaupt nicht.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja die Aufgabe eines jeden Individuums, selber etwas zu dieser Erlösung beizutragen.
Sind Sie Anthroposoph?
Nee.
Tönt so.
Also so
in die Richtung.
So verstehe ich.
In die Richtung.
Sie sprechen davon, dass diese Situation mehrfach traumatisiert ist. Mhm. Also sowohl in Palästina, in Israel, als auch in Deutschland. Und wenn man und haben auch sozialpsychologische Ansätze dabei, kann man irgendwie eine Prognose abgeben, wie lange ein solcher Heilungsprozess, weil Sie sprechen von Heilung, wie lange wird so ein Heilungsprozess dauern, um in Gang zu kommen und dann nachhaltig auch irgendwie zu wirken? Weiß man über so etwas was?
Nein, man kann es nur anfangen. Eine Grippe dauert 3-4 Tage, mit oder ohne Medikamente. Es ist ein biochemischer Prozess unter anderem. Aber das Autoimmunsystem ist eben nicht nur biochemisch, sondern hat auch mit der Seelenverfassung und mit der sogenannten Kohärenz eines Menschen was zu tun. Also einer hat genauso viel Viren wie der andere, aber wird schneller gesund oder gar nicht krank, weil er dem widerstehen kann.M. Aber auf dem Gebiet, das wir jetzt da hin und her bewegen, denke ich, ist das gar nicht mehr eine biochemische Geschichte. Das handelt sich nicht um Viren und Bakterien und um Umweltschädigungen, sondern um wirklich spirituelle Fragen, je nachdem, wie man spirituell Leben definiert. Und vor allem handelt es sich um Fragen der Kommunikation. Und Kommunikation, darüber kann man nicht nur reden, sondern man muss sie auch üben.
Also das Plädoyer dafür zu beginnen, anzufangen, ohne zu wissen, wie es laufen kann. Man kann da keine Hypothesen oder keine Prognosen zu abgeben, sondern man muss es tun.
Natürlich kann man Prognosen abgeben, aber dann muss man sich in irgendwelchen Abständen dann wieder besprechen und schauen, ob die Prognose stimmt oder nicht. Hm. Vor allem geht es die an, die an so einem Dialog oder Gespräch oder Kommunikation teilnehmen. Und irgendwo kann es ja nur beim Einzelnen anfangen und dann beim Zweiten und beim Dritten und beim Vierten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass etwas entsteht, was größer ist als nur die Anzahl von den Menschen, die jetzt um ein Mikrofon sitzen, zum Beispiel. Mhm.
Okay, also ich wäre mit meinen Fragen soweit.
Okay.
Und gibt es noch irgendetwas, was Sie gerne unseren Hörern mitteilen möchten, von was wir jetzt nicht besprochen oder angesprochen haben?
Nö, eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, wer die sind. Das wäre eine sehr einseitige Kommunikation.
Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich.
Ich auch. Danke.